Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Ich habe selber lange als Projektmanager gearbeitet, bevor ich die Product Owner-Verantwortlichkeit für mich entdeckt habe. Und dieser Werdegang verbindet uns drei Produktwerker. Daher sprechen in dieser Folge Dominik und Tim über die typischen Stolpersteine auf dem Weg vom Projektmanager zum Product Owner. Wir hoffen, dass dir diese Episode hilft, besser zu verstehen, was es wirklich bedeutet, Verantwortung für ein Produkt zu übernehmen.
Wir haben an dieser Stelle schon sehr oft darüber gesprochen, wie wir unsere Rolle als Product Owner gut ausleben können. Aber es gibt einen Karrierepfad, den wollen wir heute besonders beleuchten. Es gibt nämlich ganz oft die Situation, dass jemand zuerst Projektmanagement macht und dann zum Product Owner oder zur Product Ownerin wird. Jetzt habe ich mir den besten ehemaligen Projektmanager der Welt geholt. Ja, vielleicht nicht den besten, aber zumindest den zweitbesten. An meiner Seite heute ist Tim. Hallo Tim.
Ich sitze mit dem Besten zusammen, genau. Hallo Dominik.
Du kokettierst ja auch gerne damit, dass du früher Projektmanager warst. Ich schaue auch auf eine Historie als Projektmanager zurück, die wahrscheinlich nicht so lang war wie bei dir. Aber trotzdem, lass uns das heute mal so als Aufhänger nehmen, weil ich in letzter Zeit auch wieder häufiger mitbekomme, wenn eine Organisation Richtung Agilität, aber vor allem Produktorientierung hin sich verändert, dass ganz oft die Frage kommt, wen brauche ich für die Rolle als Product Owner? Und dann schnell eine Antwort aus der Hüfte geschossen kommt, wir haben doch Projektmanager, die bisher unsere IT-Projekte, unsere Systemprojekte, unsere was auch immer gemacht haben. Und deswegen würde ich gern vielleicht so ein bisschen auch einsteigen, bevor wir jetzt nachher in Vorteile, Nachteile, Gefahren etc. pp. Reinsteigen. Was sind denn deine Erfahrungen?
Also tatsächlich komme ich ja ursprünglich aus dem Projektmanagement, aus dem klassischen Projektmanagement. Ich weiß nicht, ob ich damit kokettiere. Das tue ich ja eher, dass ich ein blöder BWLer bin von Hause aus. Aber okay, genau, vor 25 Jahren schon, oh Gott, bin ich in Projektmanagement im Rahmen von Unternehmensberatung und so und oder IT-Beratung eingestiegen und habe dann, ich glaube 2007, eben meine ganzen Zertifizierungsgedönse da gemacht. Also ich bin nach PMI, Project Management Institute, ein sogenannter Project Management Professional, bin ich sogar immer noch offiziös, schmeißt da immer noch Geld ein, weil das war eine der schwierigsten Prüfungen, die ich je gemacht habe. Also es gab immer diesen Weg, entweder über GPM IPMA oder eben über PMI, und das war schon, ich weiß gar nicht mehr, halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder sogar ein Jahr Lernerei. Also das ist wirklich eine richtige Prüfung, nicht so zu vergleichen mit, weiß ich nicht, Scrum Master Zertifikat oder PO Zertifikat. So, und dann habe ich in Summe erst in der Beratung, dann bei HRS als Leiter, also bei HRS dann als Leiter Projektmanagement gearbeitet. Vorher in der Beratung war mein Spezialbereich neben meinen inhaltlichen Sachen vor allem der Aufbau und Leitung von Projektmanagement Offices. Also PMO. Und ja, in Summe 13 Jahre Projektmanagement, klassisch. Ich war Grandmaster of MS Project, MS Project Server sogar. Also kannst du Ressourcenhistogramme bauen, bis der Arzt kommt. Und ich konnte dir sagen, wann, dass wir im März nächsten Jahres 0,57 FTE Architekt brauchen oder so. Das ist so meine Welt, aus der ich komme. Und dann seit Ende 2011 kam dieses Thema Agilität bei mir vorbei, 2012 dann richtig tiefer eingestiegen und seitdem irgendwann, ja, erstmal viele, viele Zweifel gehabt, ob dieser Wechsel auf Agilität denn überhaupt Sinn macht, weil ich war ja völlig überzeugt von dem Projektmanagement-Vorgehen, von Gantt-Charts, von Planung, von Kontrolle und von Status Quo-Reports und ja, das ist vielleicht das Thema, was wir heute aufgreifen können. Ich würde behaupten heutzutage, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu entlernen. Und diese Projektmanagement-Kleidung oder Projektmanager-Kleidung auch ein Stückchen abzulegen.
Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe auch jetzt vor Ewigkeiten irgendwann eine Ausbildung gemacht zum Projektmanager IHK. Die geht dann mehrere Wochen. Das ist natürlich ein anderes Kaliber als das, was du gemacht hast. Das ist mir durchaus bewusst. Und ich hatte dann aber tatsächlich ganz viele IT-Projekte im öffentlichen Dienst. Teilweise als Leiter, meistens aber einfach nur auch als Manager dabei, wo verschiedenste Dienstleister koordiniert werden müssen oder die verschiedene Arbeiten passiert sind etc. Bin dann aber auch tatsächlich sehr schnell eigentlich in die PO-Rolle gerutscht, als ich dann das Unternehmen gewechselt habe aus der öffentlichen Verwaltung raus. Ich hatte keine Lust mehr auf vor allem, ne, die kurzzeitigen Anstellungen etc., sondern wollte in die Wirtschaft auch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel meine User Experience Expertise, die ich dann schon angesammelt hatte, mal etwas mehr verbreiten und nutzen können vor allem, und bin dann direkt in die PO-Rolle gerutscht. Also von daher, ein bisschen Erfahrung habe ich, wahrscheinlich weniger als du, finde es aber ganz spannend, wenn wir jetzt mal darüber reden, und würde gerne mit so einem bestimmten Ansatz reingehen. Weil ich glaube jetzt nicht per se, dass alles schlecht ist, was im Projektmanagement passiert ist oder was man da so lernt, sondern dass da auch alte Mechanismen sind, die durchaus helfen können, vielleicht manchmal aber auch stören. Und ich glaube, wenn man sich das einfach bewusst macht, was ist anders, was bedeutet es auch für mein Verhalten als ehemaliger Projektmanager, wenn ich jetzt Product Owner bin, dann fände ich das, glaube ich, hier durchaus hilfreich.
Ja, ich finde dabei, das möchte ich mal vorwegschicken, es muss immer beachtet werden, über was für ein Projektmanagement reden wir. Also erstmal vorweggeschickt, wir sind ja meistens hier im Kontext von digitalen Produkten unterwegs, und so würde ich das jetzt hauptsächlich auch mit einem IT-bezogenen Projektmanagement in Verbindung bringen oder IT-Projektmanagement, um dann den Rahmen etwas enger zu fassen. Und das Zweite, was mir aber wichtig ist, ich sehe über die ganzen Jahre sehr viel schlecht gemachtes Projektmanagement. Genauso wie wir schlecht gemachtes Scrum und schlecht gemachte oder schlecht implementierte Agilität sehen. Von daher muss man, glaube ich, immer trennen und sagen, was sind die Vorteile, also wenn wir nachher über die Vorteile von Projektmanagement reden, wenn wir auch über die Nachteile von Projektmanagement reden, da sollten wir immer gucken, was meinen wir damit? Meinen wir das sozusagen by the book? Wie ist es auch gemeint und wie sollte es gemacht werden? Und einige tun es ja auch richtig gut. Oder, und das habe ich oft genug gesehen, reden wir über so ein, wir nennen es Projektmanagement, es ist aber nichts anderes als Ärmel hochkrempeln und wir machen irgendwas, was es ja im Scrum-Umfeld genauso gibt. Und da ist dann auch ja Projektmanagement per se auch oft schlecht, weil es einfach nur so aktionsgetriebenes vor sich hin wursteln ist, was funktionieren kann. Das basiert dann aber eher auf dem Erfolg von Heldentum von einzelnen Personen.
Ich glaube, das im Hinterkopf zu behalten, ist jetzt für die ganze Diskussion, die wir beide machen werden, recht gut. Ich würde aber jetzt erstmal schauen, was so ein paar Unterschiede sind. Und dafür ist es wahrscheinlich total sinnvoll, einmal kurz zu sagen, Projektmanagement, wie ist das eigentlich definiert? Oder anders gesagt, was ist das eigentlich?
Ja, da stellen wir uns mal ganz dumm, ne? Und gucken in die DIN-Norm. Also nicht fragt ChatGPT, sondern wir gucken mal in die DIN-Norm. Das ist manchmal ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist Projektmanagement tatsächlich genormt. Ich glaube, DIN, du bist immer besser.
Also ich kenne die Definition von dem Projekt, das ist in der 69901, keine Ahnung welcher Teil, ich glaube Teil 5. Aber der 69901 ist das auf jeden Fall definiert. Ich weiß nicht, gibt es da eine Definition für Projektmanagement? Weil ich habe das nur mal für mich rausgesucht und verinnerlicht, was Projekt bedeutet.
Ja, lass uns doch damit anfangen mit Projekt. Also aus dem Kopf raus habe ich, sage ich immer, es hat einen bestimmten Anfang und ein begrenztes Ende. Also Start und Ende sind definiert. Da unterscheidet sich schon mal ganz eklatant von Produkt.
Ja, genau. Ein Projekt ist ein Vorhaben. Also ne, wir wollen irgendetwas machen und das hat bestimmte Merkmale, damit es ein Projekt sein kann. Das ist zum Beispiel eine Begrenzung. Die kann aber zeitlich, finanziell, personell oder auch anders sein. Aber es gibt eine Begrenzung. Hat also ne, ein Anfang und ein Ende. Es gibt eine Zielvorgabe. Irgendetwas, das wir damit erreichen wollen. Es gibt die Einmaligkeit der Bedingungen. Das bedeutet, ein Projekt ist halt einmalig, wenn ich es mache. Wenn ich das Gleiche immer wieder machen würde, wird es irgendwann Routinearbeit und es ist kein Projekt. Jetzt könnte man sagen, ne, ich baue gleiche Software zweimal. Naja, in der Wirklichkeit macht man es nicht. Man baut ja immer irgendetwas anders. Das heißt, die Bedingungen in Summe sind einmalig. Daneben gibt es noch eine Abgrenzung von anderen Vorhaben. Also wir wissen, okay, das hier ist unser Projekt und das andere ist eine andere Arbeit oder ein anderes Projekt oder ähnliches. Und, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, es gibt eine projektspezifische Organisation. Und ich weiß, dass wir beide mal darüber diskutiert haben, ob ein Sprint beispielsweise ein kleines Projekt sein könnte.
Und nein! Doch, nein, doch, nein!
Ich habe erst überlegt, naja, eigentlich schon, weil ne, es ist einmalig. Du machst diesen Sprint ja, das, was du machst, machst du ein einziges Mal. Es gibt eine Vorgabe für ein Ziel, das ist das Sprintziel. Du hast eine zeitliche Begrenzung, sehr klar, auch personell. Du weißt, wie viele Personalressourcen, sprich Lebenszeit von Menschen, da rein investiert wird. Du hast eine Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben. Aber diese projektspezifische Organisation, Damit hattest du mich dann gut überzeugt, weil die nicht zum Beispiel auch bedeutet, dass man Beteiligte projektbezogen zusammenstellt, auf Bereich zwar übergreifend, aber nicht dauerhaft für das gleiche Vorhaben nochmal, das dann vielleicht anschließt oder ähnliches. Auch, dass Abläufe und Regeln an die Besonderheiten des Projekts angepasst werden. Naja, an so ein kleines Projekt, also eigentlich gerade, wenn wir jetzt über Scrum beispielsweise arbeiten, natürlich passen wir die Sachen nach und nach an. Aber nicht an die Besonderheiten des Projektes, sondern wir haben quasi einen Standard, dass wir nach und nach weiterentwickeln, was aber dann nicht die Projekte sind. Oder auch, was auch mit drin ist, ist das Konzept, dass Rollen und Verantwortungen speziell für dieses Projekt eingerichtet werden. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, das nicht existiert. Der vierte Punkt, den ich ab und zu noch mitbekomme, ist, dass eine Struktur so lange nur existiert von dem Projekt, wie das Projekt läuft. Also wenn das Projekt vorbei ist, und ja, dazu gehört dann auch, ne, Auslieferung und Auswertung und so weiter, gehört auch zum Projekt. Aber wenn das Projekt vorbei ist, löst sich die Struktur auf. Und das haben wir ja in so agilen Produktentwicklungsverfahren in der Regel nicht, sondern die Struktur besteht ja weiter, weil wir arbeiten ja sogar an der Struktur als eine der Sachen, die wir entwickeln wollen.
Ja, und ich finde, neben der Zusammensetzung des Teams, der temporären, ist auch die Frage der Rollen und der Hierarchie schon was anderes, ne? Also wir sind jetzt in einem Sprint, also in einem Scrum-Framework auf Augenhöhe zwischen PO, Developern und Scrum Master unterwegs, und ich würde behaupten, auch wenn es vielleicht nicht so per DIN definiert ist, dass wir eine Hierarchie im Projektmanagementaufbau haben, wo eben die Projektleiterin oder der Projektleiter eine Direktive hat, zumindest in der Arbeitsverteilung, vielleicht nicht hierarchisch, nicht disziplinarische Führung, aber eben durchaus ja auch sagen kann, du machst dieses Arbeitspaket so pushmäßig. Das ist ja schon ein ganz riesiger Unterschied.
Ja. Jetzt habe ich tatsächlich mal auch nachgeguckt, in der DIN gibt es eine Definition auch für Projektmanagement, und das ist die Gesamtheit von Führungsaufgaben, Organisationen und Techniken sowie Mitteln, die für die Abwicklung eines Projekts notwendig sind. Bedeutet aber auch, wenn ich dann jetzt so auf die Kernelemente wie Planung, Steuerung, Überwachung, Abschluss schaue etc., hier geht es um Führungsaufgaben und Techniken und Mitteln zur Abwicklung eines Projektes. Und ich finde, das ist ein sehr elementarer Punkt, auf dem man, wenn man transformiert vom Projektmanager zum Product Owner, bewusst eingehen muss, weil Abwicklung eines Projektes ist ja sehr Delivery-fokussiert. Ich glaube, wenn wir jetzt halt dieses, also du kannst gleich mal sagen, was du so beim Umlernen so hattest, aber am Anfang war ich in meiner Product-Owner-Tätigkeit auch noch sehr auf Delivery fokussiert und dieses Thema Discovery und die richtige Lösung finden und den Wert als solches auch erstmal identifizieren und fokussieren, das kam bei mir erst so nach einer kleinen Weile. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir?
Auf Wert? Also Value ist schon im Projektmanagement natürlich relevant. Dort wird von Earned Value oder so gesprochen. Aber das ist weit weg von dem Werteverständnis, was wir mit Outcome oder Impact oder so im Produktmanagement-Umfeld sehen. Da ist meiner Ansicht nach Wert eher am gelieferten Output, an den Deliverables eben festgemacht. Und naja, von daher, es wird das geliefert im Projekt, was vom Auftraggeber bestellt ist, beziehungsweise was dann in ja, den ersten Definitionen und Spezifikationen auch festgelegt ist, also in der Auftragsklärung. Ja, ich weiß nicht, das immer so gegeneinander zu stellen, ist schwierig. Ich würde noch mal gerne einen anderen Schlag gerade kurz reinbringen, wenn wir, also ich will nicht weiter auf der DIN lange rumreiten, aber noch mal einen Bezug zu PMI nehmen, also Project Management Institute, was da so drinsteckt und wo ich auch einen Sinn sehe, was das mal gelernt zu haben. Das ist, dass es grundsätzlich eben so 5 waren es, glaube ich, nach PMI gibt. Und es ist alles in dem sogenannten PMBOK, also PMBOK, definiert. Das ist so die Lerngrundlage auch für die Prüfung. Und da werden die, wenn man so will, Prozessgruppen sind jetzt hier die Projektphasen von Initiierung, Planung, Durchführung, Überwachung, Steuerung und dann Abschluss definiert. Und spannend sind dann so die 10 Knowledge Areas, nennt sich das nach PMI, also die Wissensgebiete, 10 Stück, gehe ich jetzt nicht alle durch, aber da ist von, also beispielsweise, ne, Integration, Scope, Zeitmanagement, Kosten, Qualität, Ressourcen, Risiko, bis hin eben zu Stakeholder Management, wo wir uns heutzutage immer noch drauf beziehen. Und das sind in Summe dann 49 sogenannte PM-Prozesse, die sich eben über diese 10 Wissensgebiete auf die 5 Prozessgruppen verteilen. Und das ist das, was du so richtig lernen musst, wie so richtige Abläufe wirklich im Prozessgedanken, vielleicht schon fast mechanistisch, das angegangen wird. Und das ist das, was ein Teil dessen ist, was man auch entlernen muss, würde ich sagen, ja.
Dann würde ich jetzt gerne mal auch tatsächlich, bevor wir über das Entlernen und Gefahren und so weiter sprechen, es hat für mich klare Vorteile auch aus so einer Historie herauszukommen. Ne, also egal aus welcher Historie man kommt, man hat irgendwelche Sachen ja auch gelernt, meistens dadurch auch irgendwelche Erfolge gehabt oder irgendwo zumindest Lernerfahrungen gesammelt. Was sind so Vorteile, die du siehst, wenn Menschen aus der Projektmanager-Verantwortung in die Product-Owner-Verantwortung wechseln?
Also als erstes springt mir das Thema Teamarbeit oder Steuerung eines Teams in den Kopf oder Umgang mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Wissensgebieten, unterschiedlichen Gewerken, könnte man sagen. Plus eben das ganze Thema außerhalb des Teams, also Stichwort Stakeholder-Zusammenarbeit oder Stakeholder-Management, wie man es klassisch nennt. Dann irgendwie liefern müssen, also diese starke Delivery-Orientierung sollte Projektmanagern eben mit drin stecken. Und ja, Commitment auch, ne? Verlässlichkeit, gemessen werden an Zusagen. Das, finde ich, sind Sachen, die man durchaus auch produktiv einsetzen kann im PO-Kontext, ja.
Ja, ich glaube, das, was wir so in dem Rahmen haben, ist auch allein dieser soziale Umgang, der ist halt unfassbar stark, wenn du viel im Projektmanagement gearbeitet hast, ne? Also Stakeholder-Management ist einer der Klassiker, die wir ja auch immer wieder in unseren Themenbereichen haben, in unseren Trainings und Schulungen. Aber auch der Umgang mit Risiken und so weiter finde ich massiv stark.
Du wolltest noch nicht zu den Gefahren kommen, ne?
Ja, vielleicht vermischt sich das auch ein Stück weit, ne? Also klar kann ich jetzt sagen, es gibt so einige Vorteile und Gefahren, aber die Gefahr besteht ja meistens aus einem Verhalten, das ich in einem bestimmten Kontext verwendet habe, das mir da geholfen hat. Und jetzt verändert sich mein Kontext und ich habe ein gelerntes Muster, das jetzt zum Problem wird, weil es gegen irgendeine andere Art der Arbeitslogik sozusagen schießt. Vielleicht ist auch diese Aufteilung in Vorteile und Gefahren gar nicht so gut, weil am Ende ist halt, es kann ja auch Vorteile bieten, oder nicht?
Ja, genau. Das, was zum Vorteil gereicht als Projektmanagerin, kann eben zum Nachteil werden als Product Owner oder Product Ownerin. Und das, was ich da konkret sehe, ist so dieser allumfassende Blick, dieses Kümmerergehen, was du als Projektleiter oder Projektleiterin, Projektmanager hast. Ne? Also dieses, ich übersehe alles, ich stoße alle Dominosteine an, ich sage hier, halt, stopp, das noch nicht, das Paket muss jetzt gestartet werden, du musst jetzt daran arbeiten. Das sind Sachen, das sind Reflexe, die dann als PO eher schadhaft sind, wenn man so omnipräsent dann auch ist.
Ja, wir haben ja ganz oft diese, also jetzt aus guten Gründen, die Trennung zwischen Scrum-Master-Tätigkeiten und Product-Owner-Tätigkeiten. Und diese Tendenz zur, ich sag mal, bewusst Leitung des Teams statt vielleicht auch die Produktverantwortung als solches zu tragen. Das ist immer ein bisschen, finde ich, etwas, was ich beobachte, was tatsächlich vielen auch schwerfällt. Weil ich kann das ja verstehen. Man macht alles, um sein Projekt zum Erfolg zu bringen. Und jetzt hat man ein Produkt, aber nicht nur einfach, ich habe jetzt ein Produkt als Verantwortungsbereich, sondern auch eine andere Art der Arbeitsweise. Und jetzt muss ich irgendwie auf einmal merken, okay, es gibt noch eine andere Verantwortung als Scrum Master oder Coach oder ähnliches. Und die Person kümmert sich um andere Sachen. Und ich muss mich jetzt darauf fokussieren, das Produkt zu entwickeln, statt es einfach nur zu liefern. Das ist eine andere Denkweise, die da reinkommt.
Ich mache es mal ganz persönlich. Einer meiner größten Schwierigkeiten war, aus dieser Steuerungsrolle rauszukommen. Steuerung, jetzt mal despektierlich gesagt, wie ich steuere alle Figuren auf dem Spielfeld oder wie so ein Marionettenspieler. Ich muss mich um alles kümmern. Ich bin für alles verantwortlich. Und das führte bei mir in der ersten PO-Rolle dazu, dass ich mich auch so allumfassend verantwortlich für das Team gesehen habe und mich um alles gekümmert habe und damit, glaube ich, das Thema Selbstorganisation des Teams einfach nicht ganz zugelassen habe. Ich will gar nicht sagen zerstört habe, sondern ich habe denen gar keinen Raum gegeben, Dinge selber auszuprobieren, vielleicht selber mal vor die Wand zu rennen, sondern ich habe wie so eine Schutzhand versucht oder so ein Schutzschild versucht, eben alles zu organisieren, bis hin zu die perfekte User Story zu schreiben, das perfekte Backlog Management zu machen, also das Thema Delegation, gerade jetzt hier im Product Backlog Management, fiel mir super schwer, weil ich Kontrolle haben wollte. Ne? Und das ist, ich glaube, einer der Punkte, den man entlernen muss, ist dieses Kontrollbedürfnis. Man muss lernen, loslassen zu können und zu vertrauen in die Stärken, vielleicht auch in die chaotischen Arbeitsweisen des Teams. Und daneben zu stehen, auf Augenhöhe zuzugucken und gemeinsam zu lernen, dann in retrospektiven, kontinuierlichen, ja, Inspect-and-Adapt-Zyklen, das ist ungewöhnlich als Projektleiter.
Was ich als Projektleiter zumindest immer auch kannte, war, dass ich relativ schnell auch so Prozesse aufgebaut habe, wenn sie nicht schon da sind, für so Sachen wie Freigaben etc. Ne? Also ich habe mir viele Sachen abgeholt, mir ein Go geben lassen von bestimmten Sachen und ne, diese Orchestrierung, diese Steuerung, von der du eben gesprochen hast. Jetzt in der neuen Rolle, die ich dann irgendwann ja auch genommen habe, war so, okay, jetzt muss ich das selber priorisieren. Und ich muss auf einmal selber bestimmte Verantwortung übernehmen. Vorher war, ne, ich versuche das irgendwie fertig zu kriegen. Ich habe, in meinem Fall war das jetzt, ich hatte vor allem Vorgaben von außen. Klar konnte ich die challengen und da auch drüber diskutieren, ob die sinnvoll sind oder nicht. Aber am Ende wurden die von außen sozusagen bestellt und ich habe dafür gesorgt, dass sie auch wirklich geliefert werden. Jetzt habe ich da natürlich Verständnis für diese ganzen Prozesse, merke aber, na gut, jetzt ist es nicht mehr so, ich brauche jetzt eigentlich keine Freigaben mehr für bestimmte Sachen, sondern ich habe ein Mandat meistens, das mich sozusagen dazu verpflichtet, eine eigene Priorisierung zu entscheiden, also sozusagen mir selber bestimmte Sachen freizugeben, was nicht heißt, dass ich mich nicht mehr mit anderen Leuten abstimmen muss. Was aber bedeutet, dass ich viel mehr selber die Verantwortung trage und ich mich sozusagen beraten lasse oder mir Informationen angeben lasse, damit ich am Ende die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dieses, ich bin selber verantwortlich für die Entscheidung. Das war ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, wie anstrengend das auch ist. Ne? Du musst als PO plötzlich jeden Tag viele, viele Entscheidungen treffen mit dem Team für das Produkt. Unter Unsicherheit häufig, ne? Weil wir ja gerade auch im komplexen Problemumfeld in der Regel unterwegs sind. Als Projektleiterin, Projektleiter bist du eher in der Lage, dich auf die Meinung anderer zu stützen oder Entscheidungen abzuholen und fürs Team dann zu organisieren und dann wieder weiterzureichen. Wer hat was entschieden, das kommunizieren wir als Team. Aber in diese Entscheidungsverantwortung, aka Ownership, reinzugehen, das ist sicherlich neu und anstrengend. Ein weiterer Punkt fällt mir gerade noch ein, der hier bei diesem Wechsel in der Rolle auch relevant ist, ist nicht nur, was du selber entlernen musst, sondern was dein Umfeld auch entlernen muss oder wo das Umfeld sich anders auf dich einstellen muss. Stichwort Stakeholder. Wenn du, bleiben wir mal bei dem Fall, du bist in der gleichen Organisation, vorher Projektmanagerin gewesen und wechselst jetzt deine Rollenverantwortung zum Product Owner, dann heißt es ja auf der einen Seite, dass wir selber das erlernen müssen und verstehen müssen, was das denn alles heißt, meinetwegen in PO-Trainings etc. Aber wer trainiert denn das Umfeld? Wer trainiert denn die Stakeholder, was ein PO ist? In der Regel, oder was ein PO verantworten soll, machen soll, was agiles Arbeiten heißt, was ein Scrum-Framework heißt. In der Regel wird den Stakeholdern das gar nicht erklärt. Das heißt, was häufig passiert, was ich immer noch auch häufig sehe in den Umfeldern, wo ich unterwegs bin, dass diese Stakeholder auf die Person, die vorher Projektmanager war, zugehen, in der Haltung mit einem Projektmanager zu sprechen und diese Person, die gerade genug struggelt, überhaupt in die PO-Rolle zu finden, wird dann zum Beispiel gefragt, ja, wie lange dauert denn das? Wann habt denn ihr das und das fertig? Und eigentlich wäre der Reflex zu sagen, Moment, nehme ich mit, muss ich im Team klären, müssen die schätzen, ich komme zu dir zurück. Wenn es dann aber Druck gibt vom Stakeholder, der vielleicht auch gar nicht oder die vielleicht gar nicht versteht, warum wir so agieren wollen, dann verfallen wir als ehemalige Projektmanager sehr gerne wieder in unsere Komfortzone, nämlich aus der PO-Rolle zurück in eine Projektmanager-Projektleiterrolle. Und machen vielleicht Zusagen. Naja, wahrscheinlich dauert es 3 Monate. Ich schätze mal, ich muss noch mal mit dem Team reden, aber ich vermute mal, 2 Wochen dauert das Feature. Das ist total menschlich, weil das ist dann der einfache Weg, das ist sicheres Terrain für mich. Wenn ich erfahrener Projektmanager bin, kann ich mich darauf viel eher abstützen, als auf dieser für mich noch unbekannten Rolle oder Verantwortung als Product Owner.
Es geht für mich so ein bisschen auch oder anders gesagt, ein Instrument, das mir geholfen hat, mich auch da mehr in Richtung der Wertorientierung zu umlernen. Entlernen klingt immer so schräg, finde ich. Aber im Projekt habe ich immer dieses klassische Dreieck mit dem Umfang, mit Zeit und Budget, wo ich sage, da drin arbeite ich, da versuche ich zu justieren und so weiter. Viele Sachen, die ich ja als Produktmensch auch machen muss, wenn ich ein Produkt auf die Straße bringen will. Und auch das sind natürlich Sachen, auf die mein Umfeld zukommt. Natürlich fragen die mich, wann ist es fertig und so weiter. Mir hat es aber geholfen, es gibt aus dem Marketing ja auch zum Beispiel die 4 Ps. Also wo wir über das Produkt, den Preis, den Place and Promotion heißt es dann, drüber sprechen. Also wie können wir das Produkt auch quasi vermarkten? Wie können wir es positionieren? Wie können wir den Wert am effektivsten und effizientesten erzeugen, den das Produkt erzeugen soll? Ne? Es muss ja auch von Menschen gefunden werden, genutzt werden und so weiter. Ich stelle aber dann andere Fragen und wenn jemand dann fragt, wann ist es fertig, dann gibt es immer so ein Set an Fragen, die ich gerne als Antwort sozusagen vorbereitet habe. Da ich zum Beispiel sage, wir gehen davon aus, dass wir diesen Wert bis da und dahin erzeugen können. Dann rede ich nicht mehr, was fertig wird, sondern wir können den Wert erzeugen. Das ist eine ganz bewusste Unterscheidung. Oder auch zu sagen, ich weiß noch nicht genau, was wir liefern, aber wir wissen, dass wir eine getestete Variante einer wie auch immer gearteten Lösung bis dann und dann rausbringen wollen, dass wir lernen, wir müssen Sachen noch ausprobieren, keine Ahnung. Also es gibt so ein paar Tendenzen, die ich immer wieder auch in meine Gespräche mit den Stakeholdern reinbringe. Und mir hat es aber schon ein bisschen geholfen mit meiner Historie als Projektmanager, dass ich die Kommunikationsstrukturen mit den Stakeholdern ja eh im Griff habe. Nur ich muss jetzt andere Themen besprechen mit denen. Nicht, was soll ich für euch umsetzen? Das war bei mir tatsächlich früher eher der Fall, sondern was gibt es Neues an Informationen, die uns als Organisation und mir im Speziellen dabei helfen, die nächsten sinnvollen Sachen zu entdecken. Also was ist das Nächste, was der Markt, was die NutzerInnen brauchen, damit unser Produkt erfolgreich sein kann?
Ich habe noch eine andere Geschichte, die mir gerade in den Kopf kommt bei meiner Reise. Ich war dann ja auch in einem großen Pharmakonzern eine Weile in der Festanstellung und war einer der allerersten, der die PO-Rolle dort mit aufgebaut, ausgebaut und gelebt hat. Und angestellt werden musste ich dann sogar noch als Senior Project Manager, weil sie eine andere Rolle im Agilen eh noch nicht kannten. Und in meinem ersten großen Projekt hatte ich dann einen internen Auftraggeber, also einen internen Stakeholder, könnte man sagen. So einen IT-Koordinator aus dem Marketing-Umfeld. Und für den war das natürlich total neu, was ich eben gesagt habe. Den hat das keiner erklärt, was PO ist. Und ihm erstmal gesagt, pass auf, versteh du mich erstmal weiterhin als Projektmanager. Bis auf Weiteres. Ich werde dich mitnehmen, peu à peu, in diesen Scrum-Kontext. Und das hat bestimmt 8 bis 10 Wochen gedauert, bis er mehr und mehr verstanden hat, wie wir da planen, wie wir Reviews machen, warum wir das machen, dass wir zum Beispiel dem Entwicklungsdienstleister, ein externer Dienstleister, auch Vertrauen schenken müssen und nicht so von dienen und leisten, so von oben herab. Das heißt, ich habe nach innen, ne, innenministermäßig, innen habe ich PO gespielt und nach außen erst nochmal auch Projektmanager gespielt, um sozusagen an der Schnittstelle zu meinen Stakeholdern da auch nicht für totale Verunsicherung am Anfang zu sorgen. Ja, da kommt der Neue, ich war neu in der Firma und musste die ja auch mitnehmen. Das ist für mich ein Tipp, den ich mitgeben kann, wenn man wechselt vom Projektleiter zum Product Owner, dass man sich wohl überlegt, wie man in den Schnittstellen agiert und wie man die peu à peu in diese neue Logik mit reinnimmt.
Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, was trotzdem durchaus helfen kann, ist, wenn man gerade auch, wenn man vielleicht selber auch merkt, dass man noch gar nicht so die Erfahrung in der Produktorientierung und so weiter hat, da auch tatsächlich auf Coaching oder auch auf Führungskräfte oder auch ein Peer-Coaching und so weiter. Ne? Also kann ja sein, dass man in der eigenen Organisation jemanden hat, der oder die diesen Wechsel schon hinter sich gebracht hat oder damit ganz gut klarkommt oder Ähnliches. Oder in der Community sich jemanden, auch da draußen jemanden suchen, muss es nicht immer jemand bezahltes Coaching machen. Aber jemanden, der oder die einem so ein bisschen dabei hilft, auch gerade rund um das Thema Strategie, Nutzerwert, Hypothesen, Experimente, Überprüfung, kontinuierliches Lernen und so weiter, einfach hilft. Das kann ein Stück weit natürlich jeder Agile Coach und jeder in der Verantwortung als Scrum Master auch unterstützen. Nur ganz oft ist es dann tatsächlich auch so, die haben noch mehr zu tun. Ne? Also da ist vielleicht auch noch in so einem Kontext vielleicht auch noch ein Team, das gerade lernen muss, was heißt eigentlich agile Arbeitsweise, was heißt Produktorientierung, Produktorganisation. Und da hilft dann natürlich jemand mit etwas mehr Expertise oder Erfahrung einfach.
Ja, und wichtig ist, die eigene Haltung zu überprüfen. Ne? Also ich glaube, da ist dieses Thema Fixed Mindset versus Growth Mindset ganz entscheidend. Und ich halte es für ganz wesentlich, ein Growth Mindset an den Tag zu legen. Das heißt, sich selber zu sagen, ich weiß, dass ich noch nicht alles weiß in der neuen Rolle und ich bin neugierig, ich werde bestimmte Sachen lernen, ich werde mein Wissen ausbauen, meine Erfahrung ausbauen und nicht alles ne, nicht alles ist schlecht oder nicht alles, nichts ist schlecht von dem, was ich vorher getan habe. Wir arbeiten jetzt nur anders. Und das ist, würde ich jetzt auch rückblickend sagen, einer der Fehler gewesen, die ich vielleicht sogar hatte. Ich habe gedacht, ach, guck mal, nicht nur ich persönlich, auch ich war Head of Project Management vorher dann, damals noch bei HRS. Ich habe gedacht, ach, guck mal, die Projektmanager, die sind doch ganz nativ geeignet für die Product Owner Rolle oder für die Scrum Master Rolle. Ne? Man konnte das eine oder das andere werden bei dem Wechsel meines Teams. Und ich glaube, dieser Automatismus, du bist bestimmt ein guter PO, wenn du vorher ein guter PL warst oder PM warst, also Projektmanager warst, da habe ich mich schwer getäuscht. Das würde ich heute nicht mehr so sehen.
Ich hätte jetzt noch Interesse, dass wir mal über das Thema Steuerung sprechen, weil ich finde, das ist so, wenn wir über Projektmanagement reden, immer etwas, das auch sehr schnell in einem Atemzug genannt wird. Wo siehst du so die größten Unterschiede in der Steuerung? In den verschiedenen Rollen.
Ja, Steuerung ist im Endeffekt, wie wird ein Projekt gemanagt versus wie wird ein Produkt gemanagt, beziehungsweise wie betrachten wir bestimmte Dinge. Ne? Und ein Punkt, das ist häufig ja auch in den Trainings bei uns immer mal wieder so ein Block, dass man sagt, Projekt versus Produkt, wo ist da eigentlich der Unterschied? Und einen Unterschied sehe ich im Thema Fortschrittsmessung oder Fortschrittsbetrachtung, während man eben im klassischen Projektmanagement da auf einen Statusreport guckt. Oder vielleicht, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, mit so Earned Value Management, EVM, analysiert, wie ist der Verbrauch des Aufwands oder sind die Kosten im Vergleich zur Dauer. Also da gibt es dann bestimmte Quotienten, in denen man einfach misst. Jetzt mal als Beispiel, ne, ist die Hälfte der Projektdauer um, habe ich weniger Kosten verbraucht als die Hälfte der geplanten Kosten, dann würde man sagen, ja, ne, CPI ist super, also Cost-Performance Indicator. Man guckt aber nur auf die Kosten im Zeitablauf und nicht auf den Wert, der geliefert wurde. Oder was war das? SPI oder so, ich habe das schon alles wieder verdrängt, was das alles hieß, ne? Aber im Endeffekt, du guckst drauf, wie ist also der Earned Value, wie auch immer der gemessen wird, im Verhältnis zum Planned Value, also im Endeffekt so, was habe ich delivered, da guckt man eher auf Output im Zeitablauf versus was ist Stand im Projektplan drin, was hätte delivered werden sollen. Und wenn dieser Quotient unter 1 ist, so rum, ne, dann, Projekt ist in Verzug. Das heißt, um es abzukürzen, man guckt bei der Fortschrittsmessung im Projektmanagement meiner Ansicht nach sehr stark auf die Output-Lieferung versus im Agilen oder jetzt mal als Product Owner misst man den Fortschritt, indem man das Sprint-Review sich anguckt. Und ich kann eine kurze Geschichte noch teilen, ich werde es nie vergessen. Ich kam rein, später in der Begleitung eines Unternehmens im Rahmen der agilen Transformation, waren die gewohnt, Status-Quo-Reportings zu machen. Projekt-Status-Reports kennen wir alle, ne? Hier Wassermelonen-Reporting in Rot, außen grün mit gelben Sprenkeln. Und das mussten die Projektleiter einmal die Woche machen, in dem Fall für den Kunden. Für den externen Auftraggeber. Und dann haben wir mit Sprint-Reviews angefangen und die neuen POs, gleichzeitig noch irgendwie auch in der Projektmanagement-Rolle verhaftet, kümmten immer und sagen, oh nee, Freitagnachmittag kann ich nicht. Da muss ich die Statusberichte machen, die Projektreports machen. Und dann habe ich diesen Auftraggeber mal gefragt, nach dem Motto, braucht ihr das überhaupt noch, diesen Projektstatusbericht? Lest ihr den überhaupt? Und dann kam raus, naja, faktisch guckten die nur auf die Ampeln drauf und wenn eine Ampel rot war, dann guckte man mal rein, ansonsten guckte man gar nicht drauf. Plus, die sagten, hör mal, nachdem wir jetzt hier 3, 4, 5 Mal die Sprint-Reviews mitgemacht haben, unseren Sprintwechsel, da habe ich ja viel mehr Transparenz und Wissen über den tatsächlichen Fortschrittsstand, als mir diese blöden Projektstatus-Reports geben. Lass das weg. Ne? Und schups, haben wir gesagt, hör mal, hier, die Projektberichte brauchen wir gar nicht mehr. Die Sprint-Reviews sind viel wichtiger. Und das ist, um das abzuschließen, ein gut gemachtes Sprint-Review kann meiner Ansicht nach eine bessere Fortschrittsmessung sein als so ein Projektmanagement-berechnetes Status-Reporting oder Earn-Value-Management.
Ja, das glaube ich auch. Trotzdem sehe ich so, wenn wir über Steuerung reden, ich bin ja auch manchmal die einfachen Tools, so ein Vorgangsknoten-Netzplan, wo man also sozusagen die einzelnen Aktivitäten früher eingezeichnet hat und die auch verbunden hat und gesagt hat, ne, wann kann ich frühestens mit Sachen, die abhängig sind, untereinander anfangen. Man kennt auch Varianten wie das Gantt-Chart und so weiter. Aber dass ich halt sagen kann, okay, was ist der kritische Pfad? Und dieser Gedanke, den finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, einfach zu überlegen, was ist das, wenn wir da eine Verzögerung haben, wird sich das Produkt, wie wir es eigentlich erreichen wollen oder der Mehrwert, den wir erzeugen wollen, das wird sich verzögern. Weil es gibt, natürlich kann ich am Ende eines Sprints, habe ich ein potenziell auslieferungsfähiges Produkt, aber es ist ja potenziell auslieferungsfähig. Bedeutet, wenn ich jetzt, ne, mein Standard immer mit ne, Create, Read, Update, Delete, Entitäten, ich kann, keine Ahnung, Arbeitsaufträge anlegen, ich kann sie nur noch nicht ansehen. Das Anlegen ist aber schon fertig, ne? Das ist dann potenziell auslieferungsfähig. Ich sage immer, es ist nicht auslieferungswürdig. Wenn ich aber jetzt weiß, ich habe eine bestimmte Velocity, ich habe Sachen, die ich machen will und so weiter, jetzt unabhängig davon, wie lange es dauert, aber ich zumindest weiß, fast schon wie so ein MVP, aber auch darüber eben hinaus, während des ganzen Produktlebenszykluses, es gibt Sachen, die sind auf einem kritischen Pfad, um bestimmte Wirkungsmeilensteine zu erreichen. Dann ist das eigentlich eine Denkweise mit dem kritischen Pfad, der rote Faden sozusagen, der ja eigentlich aus dem Projektmanagement kommt. Und solche Sachen finde ich dementsprechend auch gar nicht verwerflich, weil sie uns helfen, bessere und die, am Ende hoffentlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Es kam gerade ganz tief aus meinem Hinterkopf, dieses, oh ja, was war das? Critical Path Method, CPM. Ich könnte es nicht mehr zeichnen, aber man musste das, weiß ich, in der Prüfung manuell machen. So ein anderer Unterschied in der Steuerung ist das Thema Planung, finde ich. Da würde ich mal sagen, in der Projektvorgehensweise haben wir so eine Ex-ante-Projektplanung mit dann Change-Requests. Und im Agilen haben wir ein empirisches Vorgehen. Ne? Also wenn ich Scrum nehme, habe ich eine empirische Prozesskontrolle über Transparenz, Inspektion, Adaption. Wir wissen, dass wir auch im Agilen planen müssen. Das ist ja ein Märchen, dass wir nicht mehr planen, sondern wir planen halt anders. Und wissen, dass wir gerade im komplexen Problemumfeld eben ja, überrascht werden von Dingen, die wir noch nicht wissen. Was haben wir noch?
Wenn du jetzt mit der Planung anfängst, dann bin ich ja schnell auch so, ne, das Planung schreit für mich immer so, ne, ich habe irgendwie, klar, ich habe meinen Sprint, ich habe aber auch längere Phasen, in denen ich irgendwas mache, ne, mal so eine Jahresplanung, Product Goal Planung, keine Ahnung. Nichts, was dann immer in Stein gemeißelt ist, aber ich mir so ein bisschen mal Gedanken machen kann, wo könnte es grob hingehen. Dann muss ich auch in die Rückschau gehen, Reflexion. Jetzt gibt's ja die Retro, gerade ganz klassisch so in Scrum, andere Möglichkeiten auch. Hast du Erfahrungen mit Lesson Learned gemacht als Format?
Ja, schlechte. Also der Klassiker war, finde ich, immer, du hast ein Projekt gemacht und am Ende des Projektes ist dann so Lessons Learned. Erstens muss man feststellen, naja, nicht bei jedem Projekt haben wir das gemacht. Zweitens, wenn wir es gemacht haben, haben wir bei weitem nicht bei jedem Mal was aufgeschrieben. Und drittens, wenn wir was aufgeschrieben haben, im Sinne von Action-Items, was wir anders machen wollen, haben wir uns bei einem neuen Projekt dann selten daran gehalten, weil ja auch das Problem ist, du hast in aller Regel ein neu zusammengestelltes Projektteam, also die haben was anderes gelernt sozusagen, die hatten andere Lessons learned. Du hast deine Lessons learned als Projektmanager in deinem letzten Projekt, aber die waren oftmals so kontextspezifisch, dass sie dann vielleicht im nächsten Projekt gar nicht anwendbar waren. Also das Problem daran ist ja, du lernst erst ganz am Ende. Und sowas wie eine Retrospektive, wir hatten ja gerade die Folge, können wir nochmal verknüpfen mit Product Owner in der Retrospektive mit Bernd Jussen, da habe ich ja die Chance, auf dem Weg zu lernen. Das ist das Tolle, ja. Ich habe den Wert von Retrospektiven am Anfang total unterschätzt. Ne? Ich war mit meiner Projektmanager-Denke reingegangen und sagte, ja, okay, Retros habe ich verstanden, ne? Im Scrum-Training ist wie Lessons learned. Und genau das war, glaube ich, einer der massiven Denkfehler, dass ich danach erst gemerkt habe, guck mal, dieses kontinuierliche Lernen, dieses, wir machen immer die Retro, nicht nur, wenn jemand die Faust in der Tasche hat und dringend was nötig ist, sondern irgendwas können wir immer verbessern, ein Stückchen weit. Das, finde ich, ist ein Riesenunterschied in den beiden Vorgehensweisen.
Ja, das sehe ich auch. Also ich empfinde einen unfassbaren Wert aus diesem kontinuierlich sich Zeit nehmen, um über die eigene Arbeitsweise und die eigene Rhythmik und so weiter zu sprechen, wie wir als Team so ticken. Und ja, Lesson learned mache ich halt am Ende, ne? Postmortem-Analyse, keine Ahnung. Ey, es ist eigentlich zu spät. Das ist dann nur noch Learning fürs nächste Projekt. Aber wenn ich ja eben jetzt kein Projekt habe, sondern wir haben keine Begrenzung, sondern wir wollen theoretisch unendlich lange am Produkt entwickeln, dann ist es mega sinnvoll, so eine Retro zu machen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch für sämtliche Teamarbeiten mittlerweile überführe, dass ich immer versuche, regelmäßig, wenn ich in Teams drin bin, sie begleite etc., dass man regelmäßig eine Retro macht, egal ob sie jetzt agil arbeiten oder irgendwie anders. Vollkommen Latte, weil ich glaube, da liegt ein Riesenwert drin. Da wir jetzt schon ziemlich lange auch miteinander drüber sprechen, Wir haben jetzt über Unterschiede gesprochen. Wir haben ein paar Vorteile, wir haben ein paar Gefahren, gerade jetzt auch rund um das Thema Steuerung, das wir jetzt letztens noch besprochen haben, gesehen. Wenn jetzt jemand aus der Verantwortung als Projektmanager kommt und die Verantwortung des Product Owners übernimmt, was sind so Empfehlungen, die du jemandem mitgeben kannst, damit er oder sie eine leichtere Reise haben kann?
Also bewahr dir alles, was du im Stakeholder-Management gelernt hast. Oder wir würden es im Agilen vielleicht Stakeholder-Zusammenarbeit nennen. Da ist sehr, sehr vieles gleich. Und insbesondere würde ich da auch nochmal in die Bücher und Projektmanagement-Prozesse des Stakeholder-Managements reingucken. Ich glaube, die werden umso wichtiger als PO, würde ich behaupten. Man kann sich klar sagen, okay, wenn ich ein neues Produkt neu starte, kann der Start des Projektlebenszykluses, des Produktlebenszykluses durchaus mit einem Projekt beginnen. Das heißt, je nach Phase deines Produktes, je nach Umfeld und Zustand deines Produktes, kannst du mehr oder weniger projekthaft vielleicht auch vorgehen. Da würde ich sehr genau drauf gucken, können wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen, ne? In welchem hier Horizonte-Modell und in welchem Produktlebenszyklusphase bin ich als PO unterwegs? Was heißt das für meine Art und Weise, wie ich als PO auch lebe und arbeite? Aber du hast nach Empfehlungen gefragt, ne? Abschließend. Ich glaube, erstens der Punkt, lasse los, vertraue, schenke dem Team Vertrauen und lass das Team auch Fehler machen und selber lernen. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste, so daneben zu stehen und vielleicht als Projektleiter, mit meiner Projektleiter-Denke zu sehen, oh, das geht schief, die fahren vor die Wand, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da müsste ich jetzt eingreifen, diesem Reflex zu widerstehen und zu sagen, okay, lass uns darauf achten, dass wir auf jeden Fall eine gute Lernreflexion danach haben, das ist das Wichtige. Und dann auch selber immer mal zu gucken, habe ich zu viel Redeanteil, habe ich zu viel Aktivitätsanteil, nimm dir da, wenn du einen hast, einen Scrum Master oder jemanden, einen Buddy aus dem Team und sag, gib mir mal nach dem und dem Meeting ein Feedback. Wie erlebst du mich? Delegiere ich genug? Also ständige Reflexion mit dir selbst, wo agiere ich noch nach Projektlogik und wo schon nach Produktlogik? Das muss man sehr aktiv machen, sonst passiert es automatisch, dass einem die Projektmanagement-Kleider noch überhängen. So.
Ja, ich glaube, das wäre auch meine Empfehlung oder es ist meine konkrete Empfehlung. Klar, Unterstützung durch Führungskräfte, Coach, Peer-Coaching etc., aber vor allem auch die Unterstützung dabei bekommen, dass deine Rolle, die du dann jetzt anders hast, nicht nur von dir anders gelebt wird, da ist auch viel Eigenmotivation bei, aber dass sie auch anders wahrgenommen werden kann, weil ich glaube, da steckt die größte Hürde drin, dass wenn wir da nicht rangehen, dann wird uns das Umfeld, das uns in anderen Rollen Verständnis begegnet, dazu nötigen fast schon, dass wir nach anderen Arbeitsweisen funktionieren, die aber eigentlich für die Situation, es gibt ja einen Grund, weshalb wir uns verändern wollen als Organisation, deswegen wir Produkte entwickeln und nicht mehr Projekte umsetzen, das wird uns dann alles durchaus erschweren.
Und nehmt euch da euren, wie heißt es immer so schön, euren Freund den Scrum Master oder eure Freundin die Scrum Masterin, das hatten wir auch schon eine schöne Folge zu, oft zitiert, zur Seite und macht klar, der Scrum Master, die Scrum Masterin ist verantwortlich, der Organisation die Logik von Scrum beizubringen. Also ähnlich steht es auch im Scrum Guide schon drin. Und das bedeutet konkret, nimm die mit in deine Stakeholder-Situation. Das, was ich eben als Geschichte erzählt habe, dass der Stakeholder gar nicht genau wusste, was wir da so machen in Scrum und warum es wichtig ist, nicht erst am Vorabend des Sprint-Plannings mit einer Idee um die Ecke zu kommen. Das ist nicht zwingend dein Job als PO, da die Organisation mitzunehmen, sondern nutze da die wichtige Verantwortlichkeit des Scrum Masters.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt heute so ein bisschen mal drüber gesprochen, wie man sich selber vom Projektmanager zum Product Owner verändern kann, vielleicht auch ein Stück weit muss. Und natürlich wissen wir auch, jede Organisation ist anders, jeder Mensch ist anders. Wenn ihr also selbst Erfahrungen gesammelt habt, gerade bei dieser Transformation von der einen Aufgabe zur anderen Aufgabe, teilt sie gerne mit uns. Schreibt sie beispielsweise bei dem dazugehörigen Blogpost in die Kommentare oder auch auf LinkedIn, gerne auch mit Kommentar zu dieser Folge und so weiter. Lasst uns in den Dialog gehen, weil ich glaube, wir können wunderbar auch hier voneinander, miteinander lernen. Und wir beide haben so ein bisschen unsere Erfahrungen reingestreut und ihr habt noch ganz andere. Lasst uns das einmal teilen. Dann bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, vielen Dank, Tim, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das war mir einmal ein wichtiges Thema.
Danke dir, Dominik. Ich da muss mal gucken, ob ich dieses PM-Bock noch habe und nochmal in die, oder nach der aktuellen Version google und nochmal in die Stakeholder-Management-Prozesse reingucke. Das ist immer wieder spannend.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.